Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Ralf Beiderkellen. Am 31. Mai 1924 wurde die Schauspielerin und Diseuse Gisela May im hessischen Wetzlar geboren. Anlässlich des bevorstehenden 100. Geburtstages der 2016 verstorbenen Künstlerin wollen wir in Aus den Archiven heute an sie erinnern. Aufgewachsen ist Gisela May in Leipzig, wo sie während des Krieges die Schauspielschule besuchte. Nach Engagements in vielen kleineren Theatern wechselte sie 1961 an das Berliner Ensemble, wo Helene Weigel sie unter ihre Fittiche nahm. Von der Weigel erbte sie auch die Rolle ihres Lebens. 13 Jahre lang stand Gisela May als Mutter Courage auf der Bühne des BE. Für die DDR war sie eine Vorzeigekünstlerin, die man gerne als Kulturbotschafterin ins Ausland schickte. Im Westen kannte man sie vor allem als Interpretin von Eisler-Liedern sowie von Tucholsky- und Kästner-Vertonungen. Aber bevor ich die Vita der May vor Ihnen ausbreite, lasse ich Sie das lieber selber tun. Am 7. März 1999, 2 Monate vor ihrem 75. Geburtstag, war Gisela May zu Gast in der Deutschlandfunksendung Zwischentöne. In Aus den Archiven bringen wir eine Fassung dieses Gesprächs, das wir um die Musik von anderen Künstlern gekürzt haben, sodass der Schwerpunkt auf der Lebensgeschichte liegt. Und die erzählte sie der Kollegin Sabine Küchler 1999 in epischer Breite, passend für eine Brecht-Interpretin. Vorhang auf für Gisela May.
Zu Gast in den heutigen Zwischentönen ist eine Schauspielerin, von der Kritiker geschrieben haben, sie sei die prominenteste Brecht-Interpretin der Welt, Deutschlands beste Diseuse, die First Lady des politischen Songs. Ein Weltstar, geben selbst die unumwunden zu, denen es sonst schwerfällt, Künstlern aus der DDR so ein Format überhaupt zuzugestehen. Und der Stern war es, der vor vielen Jahren sie zur sozialistischen Nachtigall ernannt hat. Herzlich willkommen, Gisela May.
Danke.
Gisela May, Schauspielerin, Diseuse, Chansonsängerin, singende Schauspielerin. Welche Beschreibung trifft am besten auf Sie zu?
Immer wieder der Begriff singende Schauspielerin. Erstens mal hat ihn der Brecht, soviel ich weiß, erfunden, diesen Begriff. Und unter diesem Begriff kann man vor allen Dingen auch die schauspielerischen Möglichkeiten noch mehr deutlich machen. Ich komme ja, wenn ich singe, letzten Endes auch immer vom Text. Nicht, dass ich die Musik geringer schätze, aber zunächst einmal ist für mich der Text wichtig, die Inhalte vor allen Dingen. Und das hohe C ist nicht so ausschlaggebend. Und darauf kann ich mich auch immer berufen, wenn es gesanglich vielleicht manchen Ansprüchen nicht so entspricht. Dann kann ich sagen, eine singende Schauspielerin bin ich.
Sie haben mal gesagt, für mich sind meine Lieder gesungene Geschichten. Gibt es Geschichten, die sich besonders gut zum Singen eignen?
Ja, Gott, eigentlich alles, was im Leben passiert, alle dramatischen Ereignisse, alle komischen Ereignisse, alles lässt sich in Musik umsetzen oder in Lieder ausdrücken. Aber entscheidend ist, finde ich, wirklich immer wieder die eigene Haltung zu dem, was ich singe. Und das habe ich bei keinem Geringeren als bei Hans Eisler mitbekommen, diese Haltung, die man einzunehmen hat, wenn man etwas interpretiert.
War Eisler sowas wie ein Lehrmeister?
Ein Inspirator. Ja, Lehrmeister würde ich nicht sagen. Dazu haben wir uns auch nur immer hin und wieder getroffen. Wir haben keinen regelmäßigen Unterricht oder was hat da stattgefunden. Überhaupt nicht. Aber bei ihm war das Geniale, ein Lied erarbeitet haben, hat er sich an das Klavier gesetzt und hat es mir vorgesungen. Ich würde eher sagen vorgekräht. Seine Stimme war etwas hoch und etwas schrill. Und ich wurde dadurch aber nie in die Versuchung gebracht, ihn zu kopieren oder etwas genau so singen zu wollen wie er. Aber was ich begriffen habe, ist die Haltung, die Grundhaltung, die er einem Vortrag mitgegeben hat. Und auf die kommt es immer wieder an.
Sie haben von Haltung gesprochen. Bertolt Brecht, der Name ist schon gefallen. Ihr Name, Gisela May, wiederum ist ja sehr, sehr eng mit dem von Bertolt Brecht verbunden. Ich habe es eingangs gesagt, die beste, die prominenteste Brecht-Interpretin der Welt, so meinen manche. Sie haben in vielen, vielen großen Brecht-Rollen auf der Bühne gestanden. Sie haben viele Brecht-Songs und Brecht-Lieder immer wieder interpretiert. Erleben Sie mit diesem Schriftsteller eigentlich noch Überraschungen?
Insofern, als sich die Zeiten verändern, so werden immer plötzlich andere Texte bekommen eine Aktualität, die sie vielleicht einige Jahre zuvor nicht gehabt haben. Im Moment steht ein Lied sehr im Vordergrund, was ich allerdings nicht hier mit vorgeschlagen habe, das Lied von der belebenden Wirkung des Geldes, was der Brecht mal geschrieben hat in dem Stück Die Maßnahme und mit der Musik von Eisler. Hier ist ein Lied, was heute, wenn ich es heute singe, so beim Publikum spontan ankommt, wie das vor 10 oder 20 Jahren nicht der Fall war.
Wie ist es mit den 7 Todsünden? Wir werden gleich den Prolog hören mit Ihnen, denn wir wollen natürlich nicht nur sprechen über Ihre Kunst, wir wollen auch etwas hören. Ist das ein aktuelles Stück? Hat das heute einen anderen Sinn als zu der Zeit, als Sie es aufgenommen haben für die Schallplatte?
Es ist heute unglaublich aktuell. Unglaublich, weil es wirklich darum geht, dass zwei Mädchen in die Welt hinausgehen, um Geld zu verdienen. Und die eine der beiden Schwestern immer wieder sagt, du musst alle deine natürlichen Gefühle unterdrücken. Du musst nur das tun, was Geld bringt. Und wenn du seelisch und körperlich dabei zugrunde gehst, die Hauptsache, wir verdienen Geld. Diese Brutalität und Härte muss ungeheuer zum Ausdruck kommen. Das ist auch das, was ich immer wieder, wenn ich das singe, empfinde, was der Kurt Weill hier bewältigt hat, dass er einerseits die Härte in der Musik bringt, aber auch die Süße in den Melodien.
Welche Erinnerungen verbinden sich noch mit diesem Stück? Erinnern Sie sich noch, wann Sie es zum ersten Mal gesungen haben?
Ich erinnere mich sehr genau, wie das entstanden ist. Ich hatte damals das Angebot von der Deutschen Staatsoper, dieses Werk, weil es ja ein Ballett mit Gesang ist, dieses Werk in der Deutschen Staatsoper aufzuführen. Und da ich aber am Berliner Ensemble in einem festen Vertragsverhältnis war, musste ich Urlaub beantragen. Denn wir gingen damit dann ja auch auf verschiedene Tourneen nach Italien und in viele Länder von Europa. Und ich ging zu meiner hochverehrten Helene Weigel, Prinzipalin des Berliner Ensembles, saß ihr gegenüber. Und wir hatten eigentlich ein sehr gutes Verhältnis in der Arbeit und auch im persönlichen Umgang. Und ich sagte so etwas, in manchen Situationen überdreht man auch ein bisschen. Und ich war wirklich, ich wollte es unbedingt machen. Ich wusste, wie wichtig diese Partie für mich sein würde. Und dann sagte ich, wissen Sie, Frau Weigel, mein ganzes Lebensglück hängt davon ab, dass ich diese Aufgabe spielen kann. Und da habe ich sie zum ersten Mal, erlebt, dass sie von ihrem Stuhl aufsprang, in ihrem kleinen Büro hin und her lief und ganz aufgeregt und wütend herausstieß. Und wer hat nach meinem Lebensglück gefragt, als ich im fremden Land 12 Jahre lang nicht Theater spielen konnte, keine große Rolle von Brecht konnte ich spielen. Wer hat denn damals nach meinem Lebensglück gefragt? Und das war das einzige Mal, dass diese Frau überhaupt die Zeit, diese bittere Zeit der Emigration überhaupt erwähnt hat. Sonst wurde darüber nicht gesprochen. Sie ist damit nicht hausieren gegangen, wie manche, die also dann mit dieser Zeit dann auch um Mitleid bitten oder was weiß ich. Nein, es wurde eigentlich nie berührt, das Thema. Und das war das einzige Mal. Und da war ich so bewegt und so erschüttert, denn ich habe ja gewusst, was sie durchgemacht hat. Und wie lächerlich klein in diesem Zusammenhang mein Wunsch war. Das war ein Erlebnis, was mich sehr, sehr bewegt hat. Und auch heute noch, wenn ich daran denke, sehe ich sie vor mir so klein und so intensiv, eine wunderbare Person. Sie hat mir den Urlaub dann gegeben.
Thank you. Schwester und ich stammen aus Louisiana, wo die Wasser des Mississippi unter Monde fließen, wie sie aus den Liedern erfahren können. Dorthin wollen wir zurückkehren, lieber heute als morgen, lieber heute als morgen. Wir sind aufgebrochen vor 4 Wochen, nach den großen Städten unser Glück zu versuchen. In 7 Jahren haben wir es geschafft, dann kehren wir zurück, aber lieber schon in 6. Denn auf uns warten unsere Eltern und 2 Brüder in Louisiana. Ihnen schicken wir das Geld, das wir verdienen. Und von dem Gelde soll gebaut werden ein kleines Haus am Mississippi in Louisiana. Nicht wahr, Anna? Ja, Anna. Meine Schwester ist schön, ich bin praktisch. Sie ist etwas verrückt, ich bin bei Verstand. Wir sind eigentlich nicht 2 Personen, sondern nur eine einzige. Wir heißen beide Anna. Wir haben eine Vergangenheit und eine Zukunft, ein Herz und ein Sparkassenbuch. Und jede tut nur, was für die andere gut ist. Nicht wahr, Anna? Ja, Anna.
Ganz zu Beginn habe ich die Formulierung sozialistische Nachtigall erwähnt. Diesen Spitznamen hat Ihnen der Stern vor vielen Jahren verpasst. Und wenn ich mir den so durch den Kopf gehen lasse, dann denke ich spontan an den Barrikadentauber, nämlich an Ernst Busch. Und zu diesem Ernst Busch haben Sie eine ganz besondere Verbindung. Ich glaube, sehr früh in Ihrer Laufbahn haben Sie neben Ernst Busch auf der Bühne gestanden und da haben sich eigentlich schon so die Weichen gestellt für die spätere Brecht-Interpretin, die Sängerin Gisela May. Ist das richtig?
Ja, sogar noch früher. Ich habe Platten von Ernst Busch gehört, da war ich 12, 13 Jahre alt. Meine Eltern besaßen diese Schallplatten und in der Nazizeit war das ja durchaus ein gefährlicher Besitz. Und so hörten wir dann diese Schallplatten immer nur das Ohr ans Grammophon gedrückt und dann vielleicht noch eine Wolldecke über dem Kopf, damit die Nachbarn nichts mitbekamen. Schon damals lernte ich diese metallische Stimme von Ernst Busch kennen und dass ich dann später neben ihm auf der Bühne stehen würde, hätte ich damals als Kind nie gedacht. Und das geschah dann im Deutschen Theater in Berlin, wo ich ja nach vielen Jahren, die ich in der Provinz Theater gespielt habe, also in Halle, in Schwerin und in Görlitz und in Leipzig, wo überall. Und in Berlin traf ich dann auf Ernst Busch und wir machten dann auch manche Programme zusammen. Da beobachtete ich ihn, wie er das Publikum behandelte, wie er eigentlich jeden einzelnen Zuschauer, man hatte das Gefühl, er spricht jeden Einzelnen an und behandelt ihn als Freund oder auch als Feind. Auch das war möglich. Aber diese Direktheit von Ernst Busch war überwältigend. Und zu mir war er durchaus freundschaftlich, gab mir auch Tipps, wie ich das machen sollte, so oder so etwas. Und er war ein wenig, sagen wir mal, wie soll man das nennen, er war ein wenig grob, ist zu viel gesagt. Aber also was ist denn das Gegenteil von charmant? Das war er überhaupt nicht, sondern eher direkt und grob. Er konnte schon grob sein.
und sagte, Mensch, mach diesen Blödsinn nicht, mach das so. Und er war durchaus, er konnte auch sehr verletzen. Aber da ich ihn ungeheuer geschätzt habe, machte mir das auch nichts aus. Es hat mir dann auch geholfen, nicht?
Nun hat der Ernst Busch sehr, sehr viel vorgegeben, was die Interpretation anlangt von Brecht-Liedern, von Arbeiterliedern, von politischen Liedern. Und ich habe einen Satz von ihm gefunden in einem Interview, das ist schon relativ spät, so aus den 70er Jahren. Da hat sich dann Busch dahingehend geäußert, dass er in der DDR eigentlich nur noch historischen Wert habe. Eine echte Funktion, so Ernst Busch damals, bestehe in der DDR eigentlich nicht mehr für seine Musik. Protestlieder, Arbeiterlieder und eben auch die Lieder und Songs von Brecht könnten in anderen Ländern viel mehr bewirken, nämlich, so wörtlich, den Kapitalismus von innen her bekämpfen. Was sagen Sie dazu?
Ja, das sind idealistische Vorstellungen, die wir alle gehabt haben. Aber die Realität ist eben anders. Und ich meine aber, ohne idealistische Ideen und ohne an etwas sich festzuhalten, von dem man glaubt, es könnte die Menschheit verändern oder verbessern, finde ich, muss man eigentlich jedem Zünstler zugestehen und auch die Irrtümer.
Wenn Busch recht gehabt hätte, dann müssten ja die Brecht-Lieder oder sagen wir es allgemeiner, die politischen Lieder heute eine ganz neue, ganz unerhörte Wirkung entfalten können.
Absolut. Ich habe zum Beispiel, als ich noch in der DDR die Lieder von Brecht gesungen habe, in denen er immer wieder den Kapitalismus ironisch kritisiert hat, habe ich gesungen und dann kam oft das Publikum zu mir und sagte, ach, das sind sehr interessant, schöne Lieder, aber wir wissen eigentlich nicht so recht, was damit anzufangen, das ist doch eigentlich Vergangenheit. Und wenn ich sie heute singe, stimmt es aufs Haar genau, die Beschreibung, wie sie Brecht vorgenommen hat. So ist die Welt.
Merken Sie heute Unterschiede noch in Ihrem Publikum, ob die Zuhörer aus dem Westen oder aus dem Osten kommen? Reagieren die unterschiedlich auf Gisela May?
Das ist sehr schwer abzuschätzen. Vielleicht ist das Publikum aus, wenn man immer noch von West und Ost spricht, das Publikum aus dem Westen neugieriger auf mich, weil sie mich weniger kennen. Während das Ostpublikum hat eine Beziehung zu mir, die schon freundschaftlich ist, wo man eigentlich genau weiß, was man erwartet und die Erwartung wird auch erfüllt. Und das Westpublikum ist sehr viel amüsierwilliger. Das Ostpublikum erwartet nach wie vor Inhalte und erwartet eigentlich auch ein bisschen Lebenshilfe, um es mal etwas pathetisch zu sagen, immer noch von den Künstlern, von der Bühne, von den Inhalten, während das normale Publikum eigentlich sonst aus dem Westen sich wohlfühlt und eigentlich in erster Linie irgendwo hingeht, um sich wirklich zu amüsieren und zu sagen, jetzt habe ich 40 Mark bezahlt für den Platz, jetzt will ich auch lachen.
Lebenshilfe, können Sie die geben?
Ich selbst als Interpret ja. Indem ich große Texte interpretiere, die, wenn sie wirklich bewegende Inhalte haben und entsprechend mit der Verantwortung, die eigentlich jeder Künstler haben sollte, mit dieser Verantwortung interpretiert werden, bin ich sicher, dass für die Zuschauer etwas Wesentliches auch erhalten bleibt.
Gisela May, wir führen unser Gespräch hier in Berlin. Sie leben seit langer Zeit hier in Berlin. Sie waren am Deutschen Theater engagiert. Sie waren über 30 Jahre lang Ensemblemitglied des Berliner Ensembles. Sie haben zum Beispiel die Mutter Courage über 13 Spielzeiten, glaube ich, gespielt. Ja. Und dann, kurz nach der Wende, kam das Aus, die Kündigung für Gisela May mit den ja sehr schnöden Worten, man habe keine Verwendungsmöglichkeit mehr für sie. Was hat das damals bedeutet für Sie?
Das war schlimm. Das war eine wirklich eine Erfahrung, die ich nicht erwartet habe. Es wurde mir so unverblümt mitgeteilt. Und der Abschied in diesem Büro, in dem zuvor Gespräche mit Helene Weigel stattgefunden hatten, also ein Raum, in dem ich mich bis dahin immer wohlgefühlt hatte und immer eine menschliche Beziehung hatte zu Helene Weigel und zu den anderen Mitgliedern, die dort sozusagen das Theater leiteten. Plötzlich saßen mir Leute gegenüber, denen ich fremd war. Ich war ihnen fremd. Ich hatte mich 30, 40 Jahre lang mit Brecht beschäftigt. Ich war in der ganzen Welt bekannt, als, wie Sie das vorhin sehr freundlich gesagt haben, als bedeutende Brecht-Interpretin. Und dieses Haus kannte mich nicht. Und als ich dann meine wunderbare Abschiedsvorstellung hatte mit dem Stück Mutter Courage, war niemand dieser Herren etwa im Zuschauerraum oder hat sich das nochmal angesehen. Es wurde, man ging darüber hinweg, wie über nichts.
War das möglicherweise auch die späte Quittung dafür, dass sich der Staat DDR auch immer sehr gerne mit Gisela May geschmückt hat und dass man so gesagt hat, ich erinnere mich an einen, wie ich fand, sehr bösen Satz, der in der Zeit zu lesen stand, dass man sich gewissermaßen von Gisela May verabschiedete, als würde man eine Altlast der DDR abwickeln. Sehr böse.
Ja, das ist sehr böse. Ich glaube eher, dass es das Künstlerische war, was uns getrennt hat. Sie wollten um jeden Preis die Art, wie ich Brecht interpretiert habe, dass ich mich sehr eng und sehr mit großem Respekt seinem Werk gegenüber auch als Schauspielerin verhalten habe, das lehnte man ab. Man wollte den Brecht nun wieder ganz anders machen und als Rohmaterial benutzen und auf den Kopf stellen und die Darsteller sollten eben irgendwas machen, was ich wahrscheinlich sowieso nicht akzeptiert hätte. Also wir wären wahrscheinlich sowieso nicht künstlerisch zusammengekommen. Ich glaube eher, dass es diese, man könnte sagen, diese altmodische Art und Weise des Theaterspielens war, die man bei mir vermutete und sicherlich, ich stehe zu dem Wort, ich bin eine Interpretin, damit bin ich mit dem alten Herrn Quadflick sehr einig. Die Sprache ist für mich das Element, das wichtigste Element, das ich weitergeben möchte. Und das ist ja heute nicht mehr so. Und diese Art des Theaters, die man heute bevorzugt, hätte ich sowieso nicht mitgemacht.
Wie ist es denn heute?
Indem die Regisseure sich selbst verwirklichen wollen, indem sie ihre sexuellen Verklemmungen auf der Bühne dann abhandeln, indem sie glauben, das Publikum schocken zu müssen, weil sie der Meinung sind, dass durch den Schock der Zuschauer zum Denken gebracht wird. Und das ist für meine Begriffe genau verkehrt und völlig falsch. Denn wenn man erlebt, wenn so ein Publikum in einer solchen Aufführung war, dann gehen sie raus und sagen, wo gehen wir jetzt essen? Das ist der Erfolg, wenn Sie eine solche Aufführung sehen, wo das Blut spritzt und wo die Gliedmaßen abgehackt werden und was alles noch passiert. Das guckt sich das Publikum an, wird immer abgestumpfter. Dieser Effekt der Gewöhnung an das Grausliche, zumal man ja weiß, ach, das ist ja alles bloß Marmelade, was da jetzt als Blut fließt und der Kartoffelsalat fließt durch die Gegend. Es ist ein Happening. Das Theater ist ein Happening, für das man viel Geld bezahlt hat. Man amüsiert sich, wenn die Köpfe rollen und dann sagt man, wo gehen wir jetzt essen? Aber dass sich etwas herstellt, von dem glaube die Regisseure, wenn ich es noch gutwillig ihnen zugestehen will, dass sie glauben, damit die Gesellschaft wieder zu spiegeln, die Brutalität der heutigen Gesellschaft, das ist also ein Irrglaube. Sie sollten Brecht so aufführen, wie er es geschrieben hat. Dann entstehen der Schock des Nachdenkens und wie ist die Welt und warum müssen wir sie verändern. Ich habe ja Brecht noch erlebt, wie er Regie geführt hat und wie er seine eigenen Stücke inszeniert hat. Und an was ihm gelegen war. Und das kann man nachlesen, das kann man studieren. Das ist alles vorhanden. Und zu behaupten, das sei altmodisch, das ist doch trostlos.
Wir haben vorhin schon so ein bisschen über Ernst Busch gesprochen. Ich möchte gerne auf ihn zurückkommen. Sie haben es angedeutet, Busch wäre alles andere als charmant gewesen. Das kann man auch dahingehend interpretieren. Er hatte ganz gewiss auch häufiger Ärger in seinem Land, weil er den Mund nicht halten konnte, um es mal salopp zu formulieren. Andererseits ist bekannt von ihm, wenn er ins Ausland kam und dort Tourneen machte, dass er sehr polemisch reagierte auf politisch dumme Ansichten über den Staat DDR, dass er dann äußerst loyal zu seinem Staat gestanden hat. Auch Sie, Gisela May, haben ja sehr früh Auslandstourneen machen können. In welche Situation kam man da als DDR-Künstler? Haben Sie sich auf einmal in die Rolle versetzt gefühlt, auch sich rechtfertigen zu müssen
Nein.
für Ihr Land?
Nein, gar nicht. Ich galt als Exot. Es war exotisch, jemand kennenzulernen, der mit Messer und Gabel essen kann, der also durchaus auch anständig gekleidet ist und gepflegt, ein gepflegtes Äußere mit sich bringt. Das hat überrascht und das hat eigentlich alle Widerstände oder wie Sie gesagt haben, alle Vorwürfe schon einmal erstmal beiseite geschoben, weil man das gar nicht vermutet hat. Allein schon mein Auftreten, meine Freundlichkeit, mein Entgegenkommen und auch meine Toleranz, auch den Verhältnissen gegenüber. In Amerika haben wir zum Beispiel Folgendes erlebt. Es war ja so, dass ich nur meinen Pianisten mitnehmen durfte auf die Tournee und die Instrumentalisten. Wir hatten 4 Instrumente noch in unserer Gruppe, mussten in Amerika dazu engagiert werden. Die Gewerkschaften sind ja dort sehr streng und was ich durchaus auch eigentlich eine gute Sache finde, für uns war es schwierig. Wir mussten das also immer wieder neu einstudieren und nachdem wir in einem Theater in New York, in Greenwich Village, in Village Gate, ein berühmtes Kellertheater, schon 3 Wochen aufgetreten waren, kam irgendwann in einem Gespräch mit den Musikern heraus, dass wir of the East Side of Berlin, dass wir von da kamen. Und da sind die im Augenblick so erschrocken, weil sie das gar nicht wussten vorher. Wir haben über diese Dinge nicht gesprochen. Wir hatten genug zu reden, dass die Musik anständig klang. Und das war aber gut, dass sie mich schon oder uns beide schon 3 Wochen kannten. Und dadurch war ja schon eine Sympathie auf beiden Seiten. Aber im Moment war das für sie ein richtiger Schock.
Es taucht in vielen Interviews auf, Gisela May liebt es, Menschen zu beobachten. Das ist sicher so, dass es auch zum Handwerkszeug beinahe gehört. Das braucht eine Schauspielerin, die ja auch Menschendarstellerin ist, die muss beobachten können und wahrnehmen können.
Ja.
Lieben Sie es, was Sie dort sehen, oder sehen Sie so vieles, dass Sie den Menschen nicht mehr lieben können?
Das kann ich pauschal nicht beantworten. Das kommt durchaus darauf an, wie man selber, in welcher Stimmung man ist. Auf jeden Fall bin ich immer wieder neugierig. Die Neugier ist sicher etwas und das Interesse an Menschen, das ist ganz stark und das ist vorhanden. Das bedeutet aber auch nicht, dass ich jetzt ununterbrochen am liebsten in einer riesen Menschenmenge mich bewege, sondern im Gegenteil, ich bin eigentlich ziemlich vereinzelt und brauche das auch. Bin auch gerne alleine.
Was macht Menschsein aus? Philosophen behaupten, dass der Mensch über Sprache verfügt und dass er um den Tod weiß. Das sei das Besondere am Menschen. Wie würde Ihre Antwort ausfallen?
Also man weiß ja eben von dem Tod viel zu wenig. Ich habe gerade einen Text von Tucholsky interpretiert, aber hoffentlich fällt er mir jetzt wieder ein, der ist so wunderbar. Der Mensch möchte nicht gern sterben, weil er nicht weiß, was dann kommt. Wenn er es wüsste, möchte er auch nicht gerne sterben, weil er das Alte noch ein wenig mitmachen will. Ein wenig heißt hier ewig. Das ist Tucholsky. Und so ist es, man verdrängt doch eigentlich diesen Gedanken. Ich meine, gut, es ist das Einzige, was man im Leben eigentlich wirklich mit 100%iger Sicherheit weiß. Aber ich glaube, damit umzugehen, ist etwas, was einem auch das Leben als Aufgabe stellt.
Gisela May, ich würde jetzt gerne einen ganz weiten Sprung zurück machen, hinein in Ihre Kindheit nämlich. Geboren wurden Sie in Wetzlar und ich glaube, in Ihrem Fall darf man einmal das sagen, was sonst nur so ein Stereotyp und eine Floskel ist. Beide, sowohl Vater als auch Mutter, haben Ihnen eigentlich das Talent für die Bühne gewissermaßen in die Wiege gelegt.
Ja, ich denke, meine Mutter war auch Schauspielerin. Sie hat allerdings nie auf große Erfolge zurückblicken können. Das hing aber auch mit der ganzen Zeit zusammen, in der sie das machte. Und mein Vater war schriftstellerisch interessiert und auch dann später als Schriftsteller tätig und als Dramaturg tätig. Aber was die Musik anbetrifft, war meine Mutter diejenige, die in dieser Zeit, das waren die 20er Jahre, spielte sie Laute. Das ist ja, was man heute Gitarre nennt, das war Laute. Sie war in der Wandervogelbewegung, beide Eltern waren in der Wandervogelbewegung. Das war eine fortschrittliche Jugendbewegung, die zum Natürlichen zurück wollte. Und dann hat sie mir, als ich so 4, 5 Jahre war, hat sie mir immer auf der Laute vorgespielt. Und eins der liebsten Lieder, was sie mir vorgespielt hat, das war der Schneider Meck, Meck, Meck. Und da kommt dann immer so eine Stelle, wo dann er klopfte, der Schneider Meck, Meck, Meck. Und dann klopfte sie immer auf das Holz der Laute. Und das war für mich so ein plastisches Erlebnis. Ich sah diesen Schneider richtig vor mir. Damit fing eigentlich die musikalische das bewusste musikalische Hören bei mir an. Dann spielte meine Mutter ganz gut Klavier und ich fing dann auch an mit Klavierunterricht und hatte einen wunderbaren Lehrer, Freund meiner Eltern, für mich eigentlich mein erster großer Schwarm, Jugendschwarm, der mich mit einer bestimmten Methode auf dem Klavier unterrichtete. Das war eine Methode, wo man nicht mit Noten begann, mit Notenlesen, sondern aus dem Gehör. Und ich konnte mit 12 Jahren schon kleine Kompositionen mir selbst auf dem Klavier zusammensuchen mit Akkorden. Und eine interessanterweise habe ich auch gleich wieder Text komponiert. Nicht nur Musik, sondern mir einen Text dazu gemacht. Und so bin ich an die Musik herangekommen. Dadurch wurde dann später auch Johann Sebastian Bach, der große Komponist, der für mich der Anfang und das Ende überhaupt der Musik bedeutet, den ich wiederum auch durch diesen Lehrer lieben gelernt habe. Und dieser wunderbare Mann wurde dann 1943 hingerichtet, als Kommunist von den Nazis hingerichtet. Das war meine erste schwere Erschütterung, dass ich dann im Alter von 15, 16 Jahren hatte. Aber die Musik ist mir geblieben. Ich habe dann ein bisschen Chopin gespielt. Dann kam der große Bruch. Denn nun, nachdem ich diesen Lehrer, Schmidt-Sass hieß er, nicht mehr hatte, bekam ich dann eine ganz normale, konservative Klavierunterricht von einer ziemlich unangenehmen Dame und musste nun auch Noten lesen. Und da bin ich so eingebrochen und sollte wieder sozusagen auf dem Nullpunkt beginnen. Und da habe ich dann, eines Tages habe ich es dann sein lassen, zumal ich in meinen Anfängerjahren, wo ich immer wieder in möblierten Zimmern gewohnt habe, nie den Luxus eines Klaviers gehabt hätte, um also ständig weiterzuüben.
Sie haben es gerade ein bisschen angedeutet, die Mutter Käthe May war Schauspielerin, war Mitglied der KPD und hatte dann in der Nazi-Zeit natürlich große Probleme, Auftrittsverbot, wenn ich es richtig weiß.
Ja, ja.
Und Sie haben vorhin auch schon davon erzählt, dass Sie in Ihrer Kindheit schon Platten mit Ernst Busch zum Beispiel kennengelernt haben. Bei Ihnen zu Hause wurde Kästner gelesen, Tucholsky gelesen, all das, was man natürlich eigentlich nicht durfte. Das heißt, Sie müssen als Kind ja eigentlich schon sehr früh einen großen Bruch kennengelernt haben zwischen der Welt zu Hause, in der sie sich wohlgefühlt haben, und der Welt draußen. Diese Spannung, wie erlebt man die als Kind?
Das war ganz kompliziert. Zumal meine Freundinnen, die man in dieser Zeit hatte, natürlich alle aus ganz extrem anderen Elternhäusern kamen, nicht? Ich weiß zum Beispiel, meine beste Freundin hatte einen ganz widerlichen, ganz üblen Vater, der in der SA war und wo zu Hause auch ein ganz strenges Regime herrschte. Aber sie war meine Freundin. Und diese Widersprüche habe ich aber nicht so sehr empfunden, weil meine Eltern natürlich auch sehr vorsichtig waren und mich in ihre ganze illegale Arbeit möglichst nicht hineingezogen haben. Denn wenn man 13, 14 Jahre alt ist, besteht ja auch die Gefahr, dass man das der besten Freundin erzählt und dann die ganze Familie unter Umständen in allergrößte Lebensgefahr bringt. Also hat man versucht, mich draußen zu halten. Und ich musste dann auch, da ich ja in einem Gymnasium war, musste ich dann auch in diese Jungmädchenbewegung eintreten, hatte aber das Glück, dass wir in Leipzig eine Gruppe von Gleichgesinnten fanden, die wir Dadurch, dass wir eine sogenannte Rundfunkspielschar nannten wir uns, konnten wir uns ausgliedern aus dieser anderen Bewegung und haben dann Brahmschöre gesungen und haben also Musik gemacht, die man also in dieser Zeit gar nicht hätte machen sollen. Aber wir haben uns den Luxus gegönnt. Und so war eigentlich, das war nicht so schwierig für mich. Ich lebte sehr intensiv und entscheidend war das Ziel, Schauspielerin zu werden. Das war das Ziel, auf das ich hinlebte. Und was ich dann auch, meine Eltern waren ja auch sehr dafür, ausnahmsweise, meistens ist es ja anders, dass sie sagen, lern erst mal einen vernünftigen Beruf. Bei mir war das nicht so, im Gegenteil, sie waren sehr erfreut über meinen Berufswunsch.
Erinnern Sie sich noch an den 8. Mai 1945? Wie haben Sie diesen Tag erlebt?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich war verliebt in einen tschechischen Kapellmeister. Ich war engagiert in Görlitz am Stadttheater und als 1943 die Theater geschlossen wurden, mussten wir einen Einsatz machen, einen Schanzereinsatz. Das ist alles so kompliziert und so weit weg. Jedenfalls liebte ich ihn und er mich und wir wollten eigentlich nach dem Krieg heiraten. Und 1945, in den Februar, März 45, als eigentlich die Front schon sehr weit und es sah, so aussah, dass der Krieg wahrscheinlich verloren ging, wollte ich zu ihm fahren. Wir waren inzwischen getrennt. Ich lebte wieder in Leipzig bei meinen Eltern. Er war zu Hause in Mähren. Ich besuchte ihn über 1000 Umwege. Ich war in einem Dorf im Böhmerwald. Als ich ihn verlassen musste, bin ich dann in den Böhmerwald gefahren. Und in diesem Dorf war ich die Einzige, die Englisch sprach. Und als die Amerikaner dann diesen Ort einnahmen, musste ich dann die Dolmetscherin sein in diesem Dorf. Und ich ging auf einen Berg und sah von dem Berg nach unten ins Tal, wo die Panzer langfuhren, die amerikanischen Panzer. Und ich rannte zurück zu dem Bürgermeister dieses kleinen Dörfchen und sagte, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Und dann hatten wir alle weiße Betttücher raushängen. Und dann kamen dann diese Panzer. Wir gingen alle in die Häuser zurück. Es war absolute Stille. Als die diese Motoren ausschalteten, war erst mal minutenlang völlige Stille. Und dann gingen die Kinder, trauten sich vor die Türen. Es wurde ja nicht geschossen. Und dann plötzlich flog da aus einem Panzer eine Tafel Schokolade oder das und so. Und allmählich kamen dann, die hatten ja genauso Angst, die Amerikaner. Es hätten ja auch heckschützend dann noch verstreute Soldaten in den Häusern auch schießen können. Und das war für mich der Augenblick in diesem kleinen Dorf. Und dann 3 Wochen später wurden wir dann auf Lastwagen geladen und dann allmählich nach Deutschland zurücktransportiert. Und ich wusste noch nicht, man hatte mir gesagt, die Russen sind in Leipzig. Und ich hatte natürlich große Angst davor, als junge Frau alleine. Und das stimmte aber gar nicht. Zu dem Zeitpunkt waren noch die Amerikaner in Leipzig. Und dann bei der Begradigung, der Grenzbegradigung, rückten dann die Amerikaner ab. Als ich nach Leipzig kam, klingelte ich bei mir zu Hause, stand meine Mutter, sagte, wie siehst du denn aus? Du bist ja so dick geworden. Anstatt mich in den Arm zu schließen, sagte sie gleich, wie siehst du denn aus? Weil ich nun auf dem Dorf Ziegenmilch bekam und arbeiten musste. Aber meine Mutter hatte sofort wieder die Schauspielerin im Kopf. Die muss doch Schauspielerin sein, da kann sie doch nicht so aussehen.
Die ersten Rollen, Gisela May, angeblich der erste Satz, Jagdnehfrau. Dazu mussten sie eine Schüssel mit Klößen servieren.
Ja, das war auch noch die Zeit des großen Hungerns. Und ich spielte ein Dienstmädchen in einem Stück von Ludwig Thoma und sollte eben die Festgesellschaft, die auf der Bühne aß, sollte ich bedienen und trug diese Schüssel mit Klößen. Und dann hat es die Requisite für mich so eingerichtet, dass ein Kloß übrig blieb, den ich dann hinter der Bühne verspeist habe. Das war die tragende Rolle.
Ich überspringe einige Stationen. Schwerin kam noch in Mecklenburg haben sie gespielt, meine ich. Und dann irgendwann in den 50er Jahren Berlin. Das muss ein Riesenbruch gewesen sein, denke ich. Nicht nur, weil man jetzt so erfolgreich war, dass man ankam an einer großen, bedeutenden Bühne am Deutschen Theater, das damals von Wolfgang Langhoff geleitet wurde, sondern sie hatten ja nun in Berlin auch die Gelegenheit, großes Theater zu sehen, zum Beispiel Brechts Theater.
Das habe ich mir schon angeguckt, als ich noch in Halle engagiert war. Ich bin immer nach Berlin gefahren, um gerade die Brecht-Stücke zu sehen. Und da war es ja dann gerade die Helene Weigel als Mutter Courage. Diese Aufführung zu sehen in der Regie von Brecht, diese neue Spielweise, dieses epische Theater mit der unglaublichen Helene Weigel, das war für mich der Punkt, wo ich mir dann gesagt habe, eines Tages muss ich diese Rolle auch spielen. Das war damals als junge Schauspielerin ein großes Vorbild, die Weigel. Und viele Jahre später hat sich's dann ja auch erfüllt. Aber ich muss Ihnen sagen, der Weg nach Berlin war eigentlich, ich wollte gar nicht so gerne nach Berlin kommen, um dort, was weiß ich, ein Star zu werden, oder, sondern mein Hauptwunsch war, in Berlin mit der ersten Garde von Schauspielern, Kollegen auf der Bühne zu stehen. Also für mich gibt es ja nichts Schöneres, als einen guten Dialog mit einem guten Partner zu spielen. Das ist wie ein Tennisspiel, wie die Bälle hin und her fliegen, wie man den Dialog aufbaut, wie man reagiert, wie der andere jetzt meinen Satz aufnimmt, wie ich darauf wieder reagiere. Das ist unglaublich spannend und wunderbar. Und das war eigentlich, diesen brennenden Wunsch hatte ich und glaubte, ich könnte mir ihn nur in Berlin erfüllen. Das war dann auch nicht immer so. Ich habe auch in Berlin hin und wieder mit anderen Schauspielern gespielt, die, weiß Gott, nicht besser waren als in Schwerin oder in Halle oder wo ich sonst noch engagiert war. In Schwerin war übrigens der Grund, weswegen ich nach Schwerin ging, war, dass dort die große Menschendarstellerin Luzi Höflich durch die Kriegswirren und da sie in Berlin ausgebombt war, ist sie in Schwerin gelandet und war dort Schauspieldirektor. Und unter ihrer Regie wollte ich gerne weiter lernen. Und das waren dann auch drei außerordentlich intensive, gute Jahre, in denen ich viel gelernt habe, unter anderem von der großen Luzi Höflich. Und eigentlich war wiederum, dass ich in Schwerin engagiert war, war das Glück für mein Engagement in Berlin. Denn der Intendant Wolfgang Langhoff bekam natürlich jeden Tag Stöße von Briefen mit Bewerbungen von Schauspielern, die bei ihm engagiert werden wollten. Und seine Sekretärin war zuvor in Schwerin am Theater und sah die Briefe immer durch, die kamen, und sortierte aus und sah meinen Absender und dachte, na, den Brief muss ich dem Langhoff auf dem Schreibtisch schieben, und so war es dann auch. Und daraufhin hat er mich zum Vorsprechen bestellt. Ich habe prompt ein paar Strümpfe zerrissen, weil ich mich auf den Boden knallte und das Gretchen vorspielte und andere Rollen. Und er war durchaus beeindruckt, meinte aber, er wollte mich noch in einem Ensemblestück sehen, wie ich also jetzt nicht als Solistin, sondern mit anderen Schauspielern zusammenwirke. Und ich hielt das für eine Ausrede und dachte, na ja, das hat sich erledigt. Der wollte mir nur nicht gleich ein Nein sagen. Und dann war es aber doch so, dass ich damals in Halle Theater spielte. Meine Eltern lebten damals auch in Halle und hatte ein Stück von Gorki und schickte ein Telegramm nach Berlin. Ich sei ansehbar in der und der Rolle. Und dann kam wirklich Wolfgang Langhoff mit seinem damaligen Dramaturgen Herbert Jähring, auch ein großer Name, den alle Theaterleute noch kennen, kam nach Halle, um mich in der Rolle zu sehen. Und auch das vergesse ich nicht, nach der Vorstellung, da war so eine Treppe in die Garderoben und mitten auf der Treppe blieb er stehen. Ich wollte gerade in die Garderobe gehen und rief mir nur noch zu, also kommen Sie nach Berlin, wir machen einen Vertrag.
Nun findet das Leben ja nicht nur im Theater statt, und Sie haben es ja vorhin schon ein bisschen erzählt, Ihre Eltern waren sehr politisch, also man kann annehmen, dass auch die junge Gisela May von ihren Eltern politisch geprägt worden ist. Mit dem Namen Wolfgang Langhoff verbinden wir ja nicht nur großes Theater, sondern auch eine sehr tragische Geschichte eigentlich. Er ja, wurde von der Parteileitung immer wieder auch gedemütigt, darf man wohl sagen, zur Selbstkritik gezwungen, schließlich 63 aus dem Amt entlassen. Was empfindet man da als junge Schauspielerin im Ensemble? Oder dann waren Sie, glaube ich, schon beim Berliner Ensemble. Wie geht man um mit diesen Ereignissen?
Ja, sehr zwiespältig natürlich. Man sieht die Ungerechtigkeiten, man sieht die Unzulänglichkeiten, man sieht das Verletzen von Menschen, die einem wichtig sind, die man verehrt. Aber man weiß keine Alternative dazu. Es waren ja auch Zeiten, in denen immer wieder durch den Kalten Krieg, das war ja durchaus eine Situation, in der ich mich eigentlich doch immer wieder disziplinierte und sagte, ja, aber vielleicht stehst du doch auf der richtigen Seite. Damals glaubte man ja auch, dass also der Sozialismus niemals irgendeinen Krieg auslösen könnte. Heute haben wir ja auch gelernt, dass es auch ein Land wie Jugoslawien nun also sich dauernd bekriegt untereinander. Alles Dinge, die man eigentlich so nicht gelernt hat. Es stimmte alles nicht mehr. Und trotzdem fand ich meine künstlerische Heimat. Und das war das Ausschlaggebende. Meine künstlerische Heimat war bei Hanns Eisler, war bei Langhoff, war bei Brecht und diesem Theater. Und der Staat wusste ja, dass die Kunst ein wichtiges Mittel ist, die Menschen zu beeinflussen. Und so gab er Gelder, das Geld spielte überhaupt keine Rolle. Wenn der Brecht ein halbes Jahr lang an einem Stück probte, dann war das kein Problem, dann kriegte er das Geld. Man schenkte Brecht das Berliner Ensemble, sozusagen das Gebäude, man gab es ihm. Das hätte er alles im Westen nicht bekommen. Die viele Schriftsteller, die in der Emigration waren, suchten diese Seite, von wo sie glaubten, hier wird es nie wieder Faschismus geben, nicht? Das, was man uns heute vorwirft, dieser verordnete Antifaschismus, das war für mich nicht verordnet, das war Lebenserfahrung. Und das finde ich sowas, erstens mal ist es mir lieber, es wird das verordnet als irgendwas anderes, nicht? Aber bei mir musste das nicht verordnet werden, sondern es war meine eigenen Erfahrungen. Mein Bruder ist im Krieg geblieben. Der Krieg war für mich durchaus eine Erfahrung, die mich das ganze Leben über auch geprägt hat. Und die Angst vor dem Krieg und die immer wieder die Kriegsgefahr, die ja ganz, ganz eng war, nicht? Wir dürfen ja nicht vergessen, dass also die Atomraketen waren ja schon aufgebaut in Europa und in ganz dicht in der Bundesrepublik, sodass also durchaus war das naheliegend, dass das immer wieder vor uns stand. Und dann hieß es immer wieder, ja, also den Frieden, das ist das Allerwichtigste. Dieses Thema und daran ist nicht zu rütteln und daran habe ich mich auch wieder geklammert.
Sie haben viele, viele große Rollen gespielt, viele Erfolge gehabt als Schauspielerin, aber eben auch als Sängerin. Gibt es dennoch Träume, die unerfüllt geblieben sind? Rollen oder auch Interpretationen von Komponisten, von Liedtextern? Sind da Wünsche offen geblieben?
Ja, es gibt zum Beispiel bei Eisler ganz wunderbare Kunstlieder, die ich leider nie singen konnte, weil sie eben doch gesanglich einen größeren Umfang erfordern. Und das ist etwas, was ich bedauere. Aber man muss ja wissen, was man kann und auch, wo die Grenzen sind. Und das weiß ich ziemlich genau. Ich habe auch Musical gespielt, was mir mit großer Freude gemacht hat. Ich habe die Dolly im Hello Dolly im Metropoltheater mit großer Freude gespielt. Aber auch das sind immer wieder Rollen, wo im Musical doch das Komödiantische im Vordergrund steht und nicht so sehr die stimmliche Qualität.
Was bedeutet Heimat heute für Sie? Wo fühlt sich Gisela May künstlerisch, aber vielleicht auch die Frau Gisela May zu Hause?
Tja, Heimat, das kann ich gar nicht beantworten. Weiß ich nicht. Wenn ich an einem guten Theater bin, ist das Theater die Heimat. Wenn ich in einer habe ich eigentlich keine große. Der Begriff ist für mich nicht kein Begriff, der mich besonders bewegt. Obwohl ich bin ja viel im Ausland gewesen und ich habe auch meine Probleme mit dem Deutschen. Aber ich könnte wahrscheinlich doch im Ausland nicht leben. Ich müsste immer wieder nach Deutschland zurück. Ich denke wohl wegen der Sprache, ja. Und auch wegen der Mentalität. Irgendwo ist sie eben. Und umso mehr kann ich erst jetzt begreifen, was zum Beispiel eine Emigration für eine Frau wie die Helene Weigel bedeutet hat. Eine Flucht aus einem Land. Nicht zu wissen, wo, ob man erfolgreich ist, wo man hinkommt und sich überhaupt zurechtzufinden in einem fremden Land. Also länger als 3 Wochen halte ich es eigentlich nirgendwo aus. Dann muss ich wieder zurück.
Herzlichen Dank, Gisela May, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unsere Sendung. Durch die heutige Sendung führte Sabine Küchler. Wir werden noch bis zum Ende ein letztes Musikstück hören. Gisela May, was werden wir hören?
Man denkt immer, ich bin eine sehr strenge Schauspielerin und ich werde auch meistens so bezeichnet. Man kann sich oft nicht vorstellen, dass ich auch ganz anders, dass ich sehr komisch sein kann. Und ich bin auch gern komisch. Und so wünsche ich mir, dass wir vielleicht nochmal einen sehr komischen, von Friedrich Holländer komponierten und getexteten Kabarettlied anhören. Von der Kleptomanin.
Schon als Mädel war ich immer so erregt. Lag was da, was einer achtlos hingelegt. Immer gab's mir durch den Körper einen Riss. Und dann stahl ich einmal das und einmal das. Ja, ich stahl schon meinem Vater das Gebiss. Ja, ich stahl ohne Wahl, ganz egal. Ja, ich stahl und stahl und war auch selbst aus Stahl. Ob ich's brauchen konnte, fiel nicht ins Gewicht. Ich stahl auch Büstenhalter, was ja für mich spricht. Denn damals hatte ich noch keinen Busen nicht. Und das macht mir ein Gefühl, wie soll ich sagen, im Magen, im Magen, im Magen. Ach, wie mich das aufregt, ach, wie mich das aufregt. Ach, ich kann nicht sehen mehr, wo was steht, ich muss es haben, 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 haben. Und was ich mause, kaum hab ich zu Hause, wird mein Kopf ganz dumpf und leer, ich bin schon gar nicht sinnlich mehr und ich schmeiß den ganzen Dreck weg, weg, weg. Kurz, mich treibt's, was zu klauen mit Gewalt. Selbst vor Bechsteinflügeln mache ich nicht halt. Ach, wie süß, wenn ich erwischt werd mit dem Mank. Und ich brauch auch nicht zur angeklagten Bank. Denn ich bin ja verrückt, Gott sei Dank. Nach jeder Zuckerzange, die mir nicht gehört, werde ich von wilder Leidenschaft verzehrt. Geht eine Frau wo und es hängt ein Gatte dran, sag ich gleich, nee, die Frau, ich flehe sie an. Ach, verstecken Sie, ach, verstecken Sie Ihren Mann. Denn mir zuckt's schon wieder, na wie soll ich sagen, im Magen, im Magen, im Magen. Ach, wie der mich aufregt, ach, wie der mich aufregt. Ach, ich kann nicht sehen mehr, wo was steht, ich muss es haben, 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 haben. Und was ich mause, kaum hab ich zu Hause, wird mein Kopf ganz dumpf und leer, ich bin schon gar nicht sinnlich mehr und ich schmeiß den ganzen Dreck weg, weg, weg.
Gisela May mit der Kleptomanin, ein Kabarettchanson von Friedrich Holländer in der Sendung Zwischentöne, gesendet im Deutschlandfunk am 7. März 1999. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Aus den Archiven. Wenn Sie Lust haben, dann hören Sie sich doch ein paar andere Sendungen aus unserer zeitlosen Reihe an. Entweder in der kostenlosen DLF-Audiothek-App oder auf unserer Homepage unter Sendungen und Podcasts. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Ralf Beiderkellen.